Ja, auch Gottes Segen für die Kinder, die jetzt in ihre Gruppen gehen. Eine gute Zeit miteinander. Wenn wir Gott so loben, das ist gut, wenn das so richtig unser Herz erreicht, wenn wir wirklich so ganz persönlich in seiner Gegenwart sind, Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir haben ja auch in einigen Liedern gebetet, Anliegen genannt. Wir haben uns positioniert, wir schauen der Wahrheit ins Auge, wir stellen uns in dein Licht. Und ich denke, das ist ein guter Standort, den Gott immer wieder auch uns schenken möchte, ihm zu begegnen, in seiner Wahrheit, in seinem Licht zu stehen. Ja, lange ist es her, in unserer Zeit in Rendsburg, da hatten wir uns irgendwann dazu entschieden, unseren VW-Bus nur noch an solche Leute zu verleihen, die auch in der Lage sind, die Reparaturen zu bezahlen, wenn sie uns den Bus nach der Nutzung zurückgeben. Wir haben unseren Bus verliehen, da haben welche mit dem Umzug gemacht und dann bekamen wir ihn wieder. Und der sogenannte Himmel in dem Bus war zerrissen. Und dann haben wir einmal unseren Bus verliehen, auch ein Umzug, ein Student unserer Gemeinde. Und als wir ihn wieder bekamen, war die ganze Schiebetür zertrümmert. Der hat mit offener Tür rangiert und einen Baum übersehen und das hat entsprechend für großen Schaden gesorgt. Den Schaden bezahlen konnte er nicht. Also blieben die Kosten bei uns hängen und das war für uns damals auch nicht so leicht. Und meine Entscheidung war, es kriegt jemand nur noch das Auto, der auch dazu in der Lage ist, den Schaden zu bezahlen, den er verursacht. Das war mein Umgang damals mit dem Thema Schulden, Schuld. Normal ist ja, wer verursacht, bezahlt. Die Dagmar, die hatte am Karfreitag hier im Gottesdienst gebetet. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber als ich so hingehört habe, hat sie gebetet, dass das Kreuz Jesu sein Sterben besser, dass sie das Kreuz Jesu und sein Sterben besser, umfassender, klarer begreifen möchte. Die Bedeutung, die Auswirkung erfassen möchte und leben möchte. Und darum geht es auch immer wieder in der nächsten Zeit in einigen Predigten. Um Basics, was uns der Tod Jesu und was die Auferstehung Jesu uns ermöglichen. Das heißt, was sie an Wirklichkeit in unserem Leben schaffen und wie sie auch unser Leben verändern. Wenn wir zum Beispiel lernen, an dem Kreuz Christi ist uns vergeben, da sind wir mit Gott versöhnt, dann wissen wir ja aus verschiedenen Gleichnissen, dass uns Jesus auch lehrt über diese Sache, dass das etwas bedeutet, auch im Blick auf unseren Umgang mit dem Nächsten. So wie Jesus uns behandelt hat in der Vergebung, in der Versöhnung mit Gott, wie er uns frei gemacht hat von unserer Schuld, wie er uns aus Gnade beschenkt mit dieser Tatsache, schuldfrei zu sein, nicht mehr im Gericht zu sein, sondern befreit zu sein von der Schuld, möchte Gott ja auch, dass wir das leben, dass das beziehungsbestimmend ist, unsere Beziehung bestimmt. Ich lese uns einen Bibeltext, ganz bekannt, stellvertretend für die Bibeltexte, die uns den Sinn des Todes Jesu erschließen. Und ich lese besonders den Text, weil er das Geschehen des Todes Jesu, die Haltung Jesu, die Ursachen, warum Jesus sterben musste und die Auswirkungen seines Sterbens beschreibt. Der Text ist im Jesaja 53, die Verse 4 bis 7. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Und als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Ich lese den Text immer wieder auch im Zusammenhang mit der Mahlfeier, weil er zeigt den Charakter Jesu. Er zeigt uns gleichzeitig, welche Dimension das hat, was das bedeutet. Es zeigt uns sein Leiden und es zeigt uns auch, das Wofür. Und ich möchte das mal versuchen, ganz praktisch runterzubrechen auf diese ganze Beziehungsfragen, in denen wir stehen. Weil ich denke, das ist Gott ganz wichtig, wenn er mit uns in einer versöhnten Beziehung lebt. Und dafür tut er alles. Und dafür kommt er uns entgegen. Dann möchte Gott auch, dass wir mit jedem Menschen, erstmal natürlich mit unseren Geschwistern, aber mit jedem Menschen, wo es möglich ist, in einer versöhnten Beziehung leben. Und wir würden wahrscheinlich mit gewisser Lebenserfahrung sagen, das ist ein Ding, das unmöglich ist. Und es gibt viele Dinge, die unmöglich sind. Wo das nachher in dieser Aussage mündet, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei uns ja. Wenn ein Besucher in eine Wohnung aus Versehen eine Lampe kaputt macht, gibt es drei Möglichkeiten, die Sache zu klären. Entweder du lässt ihn bezahlen und sagst ihm, das macht bitte 200 Euro. Oder du sagst ihm, lass nur, Schwamm drüber. Was passiert im zweiten Fall mit den 200 Euro? Du musst selber bezahlen. Du kaufst selber wieder eine neue Lampe. Oder es sei denn, und das ist die dritte Möglichkeit, es macht dir nichts aus, in Zukunft im dunklen Wohnzimmer zu sitzen und auf Licht und einen Wert von 200 Euro zu verzichten. So kann man das Problem lösen. Das heißt, entweder der Freund trägt den Schaden, den er verursacht hat, oder nach Möglichkeit 2 und 3, du selber. Das ist klar, ne? Das ist eine ganz praktische Geschichte, ganz praktische Situation. Wir brauchen das Opfer Jesu in vieler Hinsicht, auch, und darum geht es heute, von rechts wegen. Wenn jemand dir oder mir einen Schaden zufügt, ein Unrecht tut, ist eine Schuld entstanden, die von irgendjemand bezahlt werden muss. Und das kann man, wenn man das mal so durchdenkt in seinen Lebensbezügen, kann man sagen, tatsächlich ist das so. Auch wenn es so ist, dass wir denken, ja gut, manches vergessen wir, manches ist so geringfügig, das fällt unter den Tisch, aber im Endeffekt läuft es daraus hinaus. Wenn dir jemand einen Schaden zufügt, ein Unrecht tut, ist eine Schuld entstanden, die irgendwie bezahlt und beglichen werden muss. Wer muss für deine Schulden aufkommen? Du selbst. Klar. Monat für Monat bezahlst du den Kredite ab, einschließlich der Zinsen. Und wenn du nicht mehr kannst, dann bleibt nur noch die Privatinsolvenz. Wer zahlt dann, wenn du in die Privatinsolvenz gehst? Die Gläubiger. Die verzichten auf ihr Geld, bezahlen also letztlich deine Schulden durch Verzicht, denn irgendeiner muss bezahlen, oder? In Matthäus 18 erzählt Jesus eine Geschichte und da sehen wir, dass er das genauso macht wie ich, dass er das Thema Schuld mit dem Thema Schulden in Beziehung bringt, weil man daran gut einiges erklären kann. Ich lese uns da einige Stellen aus dem Matthäus 18 ab Vers 21. Da tat Petrus zu ihm und sagte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7-mal? Sein Vorschlag. Und damit schon ein großer Schritt nach vorne. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Das ist schon eine andere Größenordnung. 420, da hat man schon nicht mehr den Überblick, da muss man sehr gut buchhalterisch arbeiten, um das alles aufzuschreiben und da dran zu bleiben. Und dann erzählt Jesus die Geschichte. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Wenn da steht, darum gleicht das Himmelreich einem König, wenn uns Gleichnisse erzählt wird über das Reich Gottes, über das Himmelreich, das heißt immer, uns wird an einem ganz praktischen Beispiel etwas erzählt von dem Charakter des Reiches Gottes. Von dem Charakter Gottes und der Welt, in der Gott schon vollkommen herrscht. Das ist seine Art. So ist Gott. Das ist immer so ein Blick hinein in eine Wirklichkeit, die uns nur teilweise bekannt ist, offenbart ist durch sein Wort, offenbart ist durch das, was Jesus gelebt hat, aber die wir nicht ständig sehen. Wir leben in dieser sichtbaren Welt. Wir sind geprägt von dem Gedankengut, von der Wesensart dieser sichtbaren Welt. Und manchmal, wenn wir so Himmelreichsgleichnisse lesen und hören, dann stellen wir fest, da ist so ein ganz anderes Verhalten und so ein ganz anderes Denken. Ich habe eins im Gemeindebrief, im neuen Gemeindebrief reingenommen, das von den Arbeitern im Weinberg. Und dann, wenn man das liest, kann man merken, da wird unsere Mentalität beschrieben, unser Gerechtigkeitsempfinden beschrieben. Und dann sprengt das Handeln Gottes vollkommen den Rahmen unseres Gerechtigkeitsempfindens. Aber es heißt auch so, so ist es bei Gott. Und diese Geschichte, die hier erzählt wird, charakterisiert die Wirklichkeit Gottes. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Entspricht ungefähr 10.000 Talente, habe ich gelesen, 60 bis 100 Millionen Arbeitstagen Lohn zur damaligen Zeit. 60 bis 100 Millionen Arbeitstagen Lohn. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr ihn, seine Frau, seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Das Prinzip, wer Schulden hat, muss bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Schon eine seltsame Aussage. Da wurde der Herr dieses Knechtes vom Mitleid bewegt und er ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff ihn, würgte ihn und sagte, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Diese 100 Denare sind 100 Lohntage. Ein Denar kriegte man normalerweise als Tageslöhner für einen Arbeitstag. Aber dieser eine, dem 10.000 Talente erlassen worden sind, der spricht, oder der hat die Haltung, er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn sein Herr vor sich und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du denn nicht auch über deinen Mitknecht dich erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Jesus erzählt uns eine Geschichte, um was zu charakterisieren. Um Gottes Art zu charakterisieren und um unsere Herausforderung zu charakterisieren, in denen wir oft stehen und um Handlungsweisen aufzuzeigen, in die wir vielleicht schnell hineingeraten. Und es geht um Vergebung, es geht um geklärte Beziehungen. Es geht um versöhnte Beziehungen. Ich mache das oft so, wenn ich so einen Text lese, überhaupt wenn ich ein Wort Gottes lese und anfange, Gedanken zu verstehen, dass ich die in Beziehung bringe zu meinen Handlungsweisen bisher. Dass ich mir ganz konkrete Umstände vor Augen führe, in denen ich Menschen begegnet bin, in denen Problematiken da waren, in denen Spannungen da waren, in denen Menschen an mir schuldig geworden sind und ich mich frage, bist du so umgegangen? Hast du auf der Ebene des Reiches Gottes reagiert oder auf der Ebene deines Gerechtigkeitsempfindens? Wie hast du da reagiert? Wie bist du damit umgegangen? Oder ab und zu mal sich fragt, wie sieht eigentlich die Beziehung aus zu dem oder jenem? Lebt die auf diesem Level einer versöhnten Beziehung, wo man dem anderen nichts anrechnet und wo man nicht solche Konsequenzen zieht und sagt, aufgrund die und dieser Dinge habe ich mich zurückgezogen. Geh auf Distanz zu ihm. Oft sind ja Distanzen, gestörte Beziehungen, ein Symptom dafür, dass man nur oberflächlich vergeben hat. Weiterhin aber die Sache verbucht hat als ein Faktor, der nicht geklärt ist. Der uns einen Grund dafür gibt, auf Distanz zu gehen. Wie geht Gott mit Schuld und Schulden um? Das ist die entscheidende Frage. Und die entscheidende nächste Frage ist, wie gehen wir mit Schuld und Schulden um beim anderen? Weil, und das wird uns hier ja gesagt und das wird uns an anderen Stellen ja auch ganz deutlich nahegebracht, dass das einen Zusammenhang hat. Das beten wir im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Uns wird gesagt, vergebt, wie euch vergeben worden ist. Da bringt Gott das auf die gleiche Ebene. In dieser Dimension möchte er unser Handeln, unsere Beziehungsarbeit. Da wird uns Gottes Tat der Vergebung beschrieben und Gottes Art der Vergebung, der aus Gnade unbezahlbare Schuld vergibt. Er lässt selbst dafür aufkommt und vom Menschen wird die Nachahmung der Art Gottes erwartet, von dem Menschen, der zu Gott gehört. Wer kann seine Schuld bezahlen? Schulden können unterschiedlich hoch sein, manche kriegt man ja auch im Griff. Man hat ja oft seriöse Verhältnisse, wenn man Kredit aufgenommen hat, man hat sein Einkommen, das lässt sich rechnen, da ist einiges möglich. 200 Euro, wie die Lampe da, kriegen die meisten von uns irgendwie zusammen. Sprechen wir nicht nur über materielle Schulden. Denn was uns bisher deutlich wurde, gilt auch für nicht materiellen Schaden. Wenn jemand dir mit unguten Mitteln eine Chance wegschnappt oder dein Glück, deinen guten Ruf oder sonst etwas ruiniert, da entsteht auch Schuld. Wird der andere schuldig an dir? Die Gerechtigkeit ist verletzt. Was dann? Da gibt es natürlich auch wieder gewisse Möglichkeiten. Die erste ist die, dass der andere bezahlen muss. Wie denn? Du lässt ihn dafür bezahlen. Du kannst es ihm heimzahlen. Dafür muss der bluten. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Du kannst seinen Ruf auch ruinieren. Du kannst dafür sorgen, dass er irgendwie genauso leiden muss wie du. So ein Ausgleich ist doch gerecht. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Ein Ausgleich. Und kennt ihr diese innere Reaktion, dass man sehr schnell auf dieses Level geht? Dass uns eine Ungerechtigkeit begegnet, etwas schuldhaft jemand an uns handelt und dass wir auf der gleichen Ebene innerlich mindestens gedanklich vielleicht ansatzweise reagieren möchten? Das gibt wenigstens eine gewisse Genugtuung. Und reagieren wir so? Also als ich mich so geprüft habe im Licht Gottes angesichts dieses Textes und andere Impulse des Wortes Gottes im Blick auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, wie Gott vergibt, habe ich gesehen, ich reagiere nicht immer so, wie Jesus reagiert. Es geht nicht um so großes Heimzahlen. Ich starte keine Kampagne, wenn ich mitkriege, dass mich jemand verleugnet, über mich Lügen erzählt, irgendwas verdreht und unterstellt und so weiter, starte ich keine Kampagne. Aber ich strafe den anderen trotzdem. Vielleicht nur mit Rückzug. Aber die Sache hat ja einen Haken mit unserer Reaktion. In dem Maße, wie wir es dem Übeltäter heimzahlen, ist jetzt ein böses Wort, Übeltäter, werden wir so wie er. Man selbst wird kälter, härter, unbarmherziger. Das Opfer wird selbst zum Täter und das Böse gewinnt. Es ist nichts überwunden. Und Gott sagt doch, Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Und damit meint er nicht den Satan, sondern das Böse, was zwischen uns geschieht, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und Jesus denkt und handelt genau so. Die gottgemäße Alternative, das Mittel, das Gott im Umgang mit uns gewählt hat, der Weg, den er durch uns gelebt haben will, ist vergeben. Das heißt, die Schuld des anderen ganz zu erlassen. Sanktionsfrei danach mit dem anderen umzugehen. Oder merkst du in der Erfahrung der Vergebung, egal mit was du zu Gott gekommen bist, merkst du irgendeine Sanktion? Merkst du danach, dass Gott dich in irgendein zweitklassiges, drittklassiges, viertklassiges Verhältnis hineinstellt? In einen neuen Raum der Bewährung? Merkst du, dass du dann irgendwo von Gott doch noch es heimgezahlt bekommst? Sanktionsfrei. Voll in der Tatsache und der Wirklichkeit, Kind Gottes zu sein. Voll als jemand, der begnadigt und beschenkt ist. Voll ein Heiliger Gottes. Angenommen, geliebt, zu Gott gehörig. Echtes Vergeben ist manchmal nicht einfach. Wenn ich mich am liebsten rächen würde, und dazu können Menschen uns bringen, aber bewusst darauf verzichte, weil es Gott in mir anders will und ich sage Ja dazu, Ja zur Vergebung, dann kann das ganz schön wehtun. Auf Rache verzichten, auf sein Recht verzichten, das kann richtig quälend sein. Warum? Anstatt es anderen heimzuzahlen, ihn zahlen zu lassen, zahlst du nämlich selbst den vollen Preis. Diese Art war Jesu Tod am Kreuz. Anstatt es uns heimzuzahlen, sich an uns zu rächen, die Gerechtigkeit so zu erfüllen, wie wir es verdient hätten, wegen unserer Schuld, die real ist, Gottes Art war es, selbst den vollen Preis zu bezahlen. Kann das auch eine Bedeutung für unser Miteinander haben, für unseren Umgang miteinander, wenn jemand an mir schuldig wird, dass ich den vollen Preis bezahle? Weil wir sollen ja so vergeben, wie er vergeben hat. Und das beinhaltet das ja auch. Es passt mir gar nicht. Also wenn, dann soll er mindestens aus pädagogischen Gründen merken, was er falsch gemacht hat. Und mindestens aus pädagogischen Gründen soll er auch seine Schulden begleichen. Ich will mich ja nicht rächen. Ich bin ja schon ziemlich reifer Christ. Das hat ganz viel mit unserem Alltag zu tun. Das spielt sich ständig ab. Immer wieder bin ich in so einer Situation, wo ich solche Entscheidungen treffen muss. Wir haben als Familie einige Entscheidungen treffen müssen in dieser Richtung, die einen juristischen Charakter haben, wie wir mit der Schuld anderer Leute umgehen, die uns wirklich Böses getan haben. Und ich kann sagen, rein pädagogisch, rein juristisch, rein von der Gerechtigkeit her ist es ganz klar, der muss dafür vor Gericht und verurteilt werden. Und der muss dafür zahlen. Aber ich sage das jetzt nochmal, auch wenn das vielleicht mancher denkt, jetzt wird er verrückt. Ist das die Art Jesu, mit der Schuld des anderen umzugehen? Die Art Jesu ist, dass er die Schuld bezahlt. An ihm sind wir schuldig und er trägt die Kosten. Wir merken, ne, das fordert mehr heraus, als das, was wir vielleicht so gemeinhin unter Vergebung verstehen. Ja gut, ich vergib dem anderen. Aber noch die Kosten dann auch übernehmen. Habe ich bei Gott auch gemerkt. Ich bin an Gott schuldig geworden, das hat Jesu das Leben gekostet. Ihm hat es das Leben gekostet. Und dann habe ich meine Vergangenheit vor Gott angefangen in Ordnung zu bringen. Und da hat Gott auch noch geholfen. Auch in der praktischen Welt, in der praktischen Weise hat er mitgeholfen. Das, was ich verursacht habe, wo ich hätte eigentlich für zahlen müssen, wo ich mein Leben eigentlich hätte nach ausrichten müssen, das alles wieder gut zu machen, auch materiell, den Part hat er auch übernommen. Das Geld habe ich von Menschen geschenkt gekriegt, die nichts davon wussten, um was es ging, die nichts wussten von den Kosten, präzise bis auf den Pfennig. Was ist das? Wenn ich mir das jetzt im praktischen Alltag überlege, ne? Stevie hat 60 Euro Schulden bei uns, weil er sich immer wieder was geliehen hat, nachdem er das Taschengeld schon ausgegeben hat. Und ich komme jetzt mit einem Schuldenerlass. Das wäre ja so dämlich bei so einem Typ. Ne? Schuldenerlass bei den Kindern. Oder? Aber mich provoziert das Wort Gottes. Schuldenerlass. Auch wenn es pädagogisch vollergründig erstmal überhaupt nicht sinnvoll erscheint, oder? Dann gewöhnen die sich sofort daran. Die machen Schulden, weil sie wissen, es gibt Schuldenerlass. Übrigens, das Risiko ist Gott eingegangen. Ne? Das Risiko ist Gott eingegangen. Er hätte sagen können, sie müssen für jede Schuld schon eine gewisse Zeit leiden. Es muss ihnen irgendwo ganz, ich hätte beinahe gesagt, verdammt wehtun. Ja, es muss ihnen wehtun. Es muss sie schmerzen. Sonst lassen sie die Sünde ja nie. Und Gott entscheidet sich andersrum. Gott sagt, ich schenke ihnen das und ich schenke das immer wieder und ich setze darauf, dass sie in dieser Erfahrung begreifen, dass es auch anders geht. Habe ich den Glauben nicht für Stevie und für manche anderen auch nicht, dass das funktionieren würde. Aber ist der Gedanke so absurd? Wenn wir uns an der Art der Vergebung Jesu orientieren sollen, der unsere Schuld bezahlt hat, nicht der Verursacher bezahlt, sondern er bezahlt, der Geschädigte. Und wir sollen so leben im Miteinander, wo wir schuldig aneinander werden. Muss das nicht noch einen anderen Charakter kriegen? Doch mindestens den, dass ich mich mit unter die Schuld des anderen stelle, oder? Wenn er schuldig wird an mir, wenn er schuldig wird in irgendeiner Weise, dass ich ihn nicht isoliere, sondern mein Bruder, meine Schwester mich drunter stelle und sage, ich helfe dir da raus. Ich trage auch einen Teil davon. Ich stelle mich auch mit unter die Konsequenzen. Muss man ja, eine Familie muss man das ja, ne? Da baut einer Mist, da kostet eine Beule 1.900 Euro, der hat nur 1.500. Ach, wenn ich das so verstanden hätte, wäre ich sogar in eine innere Krise geraten, in die 1.500 von seinem eigenen Geld abzuknöpfen. Und ich gehe noch 400 dazu. Stell mich mit da drunter, unter die Sache. Ich löse mit ihm das Schuldproblem gemeinsam. Ist es nicht mindestens das auch, was wir miteinander, im Umgang miteinander tun können? Auch das Schuldproblem dann wenigstens gemeinsam lösen? Seine Sache zu meiner Sache zu machen? Ich weiß nicht, ob euch die Gedanken so absurd vorkommen. Wir denken immer noch von dem Ausgangspunkt her, wie geht Gott mit unserer Schuld um? Wir sehen sogar, das Thema Schulden im Alten Testament ist so behandelt worden, dass es ein Erlassjahr gab. Also diese Privatinsolvenz, dass man alles erlassen kriegt nach so und so vielen Jahren geprüften und begleiteten Haushalt. Das gab es schon bei Gott. Die Schulden wurden zu einem Stichtag immer wieder erlassen. Die Israeliten haben es oft nicht gemacht, aber das war Gottes Grundgedanke. Den haben sie nicht gelebt, aber das war trotzdem Gottes Art. Wer Menschen kennt, den könnte es eigentlich gruseln. Und Gott kennt Menschen. Gott kennt uns und gibt diesen Anstoß, so mit Schuld aneinander umzugehen. Da wird der andere schuldig. Und erst recht, wenn er an mir schuldig wird. Und was mache ich? Ich gehe auf Distanz. Soll er mal sehen, wie er mit dem Problem fertig wird. Soll er mal sehen, wie er das gelöst kriegt. Und ich will aber wirklich, wenn ich überhaupt noch mal anders reagieren soll, da muss der mindestens einen Bußgang nach Canossa machen. Also mindestens auf alle Viere kriechen und Tränen vergießen. Vorher nix. Oder? Die Art von Jesu Tod am Kreuz, die Art seiner Vergebung, die wird zum Maßstab. Zum Maßstab, den Gott in unserem Leben gestalten will. Und dann trete ich in sein Licht und sage, wie sieht das bei mir aus? Wie gehe ich mit der Schuld um, die alltäglich passiert? Jetzt nicht mit meiner Schuld am anderen, an Gott. Für uns kann das bedeuten, ich verzichte, meinen guten Ruf wiederzubekommen. Wofür ich eigentlich alles tun möchte, dass ich ihn wiederbekomme. Sogar, dass der andere das wiederherstellt. Und nicht nur, ich verzichte darauf, den guten Ruf des anderen zu ruinieren. Also ich verzichte nicht nur auf das Böse, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also nicht nur Verzicht darauf, sich zu rächen, sondern überwindet das Böse mit Gutem, mit etwas, das der Art Gottes entspricht. Ich denke, wir hängen an ganz vielen Stellen, auch in Beziehungsfragen, weil wir diesen Aktivteil nicht leben. Den Passivteil kriegen wir vielleicht noch hin, aber den Aktivteil nicht. Zu vergeben, das kostet. So ist das immer, wenn man vergibt. Echte Vergebung bedeutet oft auch Leiden. Und wenn wir das nicht aus der Erfahrung mit Jesus sterben, kapieren, was das bedeutet, echte Vergebung, geht das heimzahlen, Recht haben, einklagen, anklagen, beschuldigen, überfordern, fordern, immer weiter. Die Schuld, die bezahlt werden muss, geht nicht von alleine weg. Entweder der andere zahlt, das wäre das Normale, oder ich bezahle. Und das ist die Art Jesu. Könnt ihr das mit ganz praktischen Dingen in eurem Leben in Beziehung bringen? Die Art Jesu ist, er bezahlt die Schuld. Und das jetzt mal in eine ganz konkrete Beziehungssituation in unserem Miteinander gedacht. Wenn wir so in zwischenmenschlichen Konflikten sind, dann gilt es, Folgendes zu beachten, was wir ja auch immer wieder feststellen. Nur wenn ich den Preis der Vergebung zahle, nur wenn ich selber die Schuld begleiche, gibt es eine Chance, das Böse wieder gut zu machen. Wenn ich jemanden mit seinen Missetaten konfrontiere und dabei voller Rachegedanken bin, wird er nicht auf mich hören. Werde ich nichts erreichen. Er spürt sehr genau, dass ich nicht so sehr Klärung will, sondern immer noch Rache. Und der Teufelskreis der Vergeltung und Wiedervergeltung dreht sich munter weiter. Nur dann, wenn ich auf Rache verzichte und den Preis der Vergebung zahle, bezahlt habe, habe ich die Aussicht, den anderen dazu zu bringen, mir zuzuhören und seine eigenen Fehler einzusehen. Also ganz kurz gesagt, ein Einstieg in irgendeine Konfliktlösungs-Gesprächssituation zwischen uns klappt oft nicht. Warum? Weil ich mich noch nicht richtig positioniert habe. Weil ich nicht als jemand komme, der dem anderen die Hand reicht. Die Hand der Versöhnung und der Vergebung. So wie Gott gekommen ist, um uns die Hand zu reichen. Der Vergebung und der Versöhnung. Aber auch wenn der andere nicht zuhören will, nicht zu klären gedenkt, bricht meine Vergebung den Teufelskreis künftiger Vergeltung. Ich habe mich erschreckt darüber, wie ich festgestellt habe, wie manche Beziehung immer noch davon bestimmt ist, nicht jetzt so einen schrecklich dunklen, finsteren, furchtbaren Teufelskreis der Vergeltung, aber doch die Beziehung geprägt ist von alten Spannungen, von alter Schuld aneinander. Wenn man so ein bisschen Nachrichten mitkriegt oder mal irgendwelche Berichte über andere Länder, wird ja immer wieder mal berichtet über Ruanda. Ein Ehepaar aus Merzig, früher aus Merzig, waren ja da auch als Arzt bzw. Lehrerin tätig. Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Viele Menschen haben vieles erlitten. Eine Volksgruppe, ein Stamm hat den anderen massakriert. Ein Blutrausch sondergleichen. Viele, viele tote Menschen in verhältnismäßig kurzer Zeit. Und dann ist etwas passiert danach. Da hat die Regierung angeordnet, dass die Menschen sich versöhnen. Hat das irgendwie eine Kraft, wenn die Regierung das anordnet? Wenn Gott zu uns über Vergebung spricht, dann sehen wir die Kraft der Vergebung, erleben wir an uns selbst täglich. Das ist eine Dimension, die wirklich heilen kann, die Beziehung wiederherstellen kann. Da hat die Regierung das angeordnet. Und ich kann das nur so grob sagen, gibt natürlich Ausnahmen, aber es klappt. Da wohnt der Täter von früher, der dem einen die Hand abgehackt hat, der den anderen massakriert hat, der den nächsten vergewaltigt hat, mit den Opfern von früher im gleichen Dorf. Und sie leben zueinander, sie arbeiten zusammen und sie gestalten die Zukunft wieder miteinander. Die Regierung hat den Leuten gesagt, wenn wir keine Versöhnung hinkriegen, wenn wir die Spirale der Gewalt, der Bosheit nicht durchbrochen kriegen, und das geht nur, wenn wir verzichten darauf, uns zu rächen, wofür man ja einen berechtigten Grund hat, weil ja wirklich Schlimmes passiert ist, nur so haben wir als Nation eine Zukunft. Nur so können wir wieder gemeinsam in die Zukunft gehen. Nur so können wir wieder auch einen Standard des Lebens erreichen, der allen in irgendeiner Weise Lebensqualität gibt. Man kann jetzt sagen, und vielleicht wirkt das da hinein, kann ich nicht beurteilen, das ist ein christlich geprägtes Land, Ruanda. Sie wissen etwas von der Vergebung. Ich habe mir gedacht, wenn schon eine Regierungserlass, sagen wir es mal so einfach, so eine Kraft hat, da wieder gestalten zu wirken im Miteinander der Menschen. Wie viel Kraft hat die Vergebung, die uns Jesus schenkt und die wir leibhaftig erleben, von der wir leben? Hat die nicht die Kraft, uns ganz umzugestalten, uns fähig zu machen, ganz anders miteinander umzugehen? Wäre es nicht gerade das, dass es uns auszeichnet? Nicht, dass wir alle vollkommen sind und keine Schuld mehr aneinander passiert, aber alleine schon, wie wir mit der Schuld des anderen umgehen? Sünde zieht immer Strafe nach sich. Schuld kann nur so bereinigt werden, dass jemand zahlt. Die einzige Möglichkeit für Gott, uns zu vergeben und uns nicht zu strafen, besteht darin, dass er ans Kreuz geht und die Strafe auf sich nimmt. Und genau so, sagt Gottes Wort, so geht auch Versöhnung zwischen uns Menschen. Wir sind oft den ersten Schritt gegangen zur Versöhnung miteinander, aber den zweiten nicht. In Markus 3,31 wird uns mitgeteilt, wie Jesus seine Situation, seinen Weg selbst sieht. Er fing an zu lehren, heißt es da, und sagte, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Jesus sagt, ich muss leiden, sterben und auferstehen. Es gibt ja in der Theorie 2 Wege, wie wir vor Gott gerechtfertigt werden können. Also so zu werden und zu sein, dass Gott uns annimmt. Ein Weg ist, seine Gebote völlig zu halten. Dann sind wir gerecht vor Gott. Diesen Weg hat Gott zugemacht. Warum? Er gelingt uns nicht. Oder? Ein Weg ist, seine Gebote völlig zu halten. Dann sind wir gerecht vor Gott. Da müssen wir, denke ich, ehrlich sein. Da müssen wir kapitulieren, oder? Natürlich können wir uns jetzt auch am liebsten mit den Fehlern des anderen beschäftigen, mit seiner Unvollkommenheit. Dann sehen wir schon ein bisschen besser aus. Aber nur eine Sünde würde das vollkommen durchbrechen, dieser Weg über das Halten der Gebote, gerecht zu werden vor Gott. Wir haben alle schon gegen Gottes Gebote verstoßen. Und der andere Weg, um vor Gott gerecht zu werden, um angenommen zu sein, ist, dass wir die Strafe für unsere Schuld, für unser Brechen von Gottes Geboten bezahlen. Das sind die 2 Möglichkeiten. Entweder du machst alles, was die Gebote fordern, dann bist du gerecht. Und wenn du diese Möglichkeit nicht schaffst, dann musst du die Schuld bezahlen. Können wir das? Was für einen Preis kann ich bezahlen, wenn ich meine Schuld bezahlen möchte? Klar, wenn ich unfreundlich zum Paul war und das anschließend merke, gehe ich zum Paul hin und sage, Paul, tut mir leid, dass ich mit dir so umgegangen bin. Und wenn der Paul so in Ordnung ist, wie er in Ordnung ist, dann sagt er, okay, ich vergebe dir. Aber ich kenne Dinge in meinem Leben, da wüsste ich nicht, wie ich das bezahlen soll. Was der Gegenwert ist für dieses Verhalten, für das, was ich gelebt und getan habe. Das ist ein sehr lebendiger kleiner Simon. Da hinten sitzt so ein Müder. Wie sehen wir uns selber? Das ist auch eine Frage. Wie sehen wir uns selber? Sehen wir uns dazu in der Lage, dafür zu bezahlen, den Preis zu bezahlen für unsere Schuld? Mancher kann jetzt ja sagen, hey, ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich habe noch nie eine Bank überfallen. Ich habe noch nie, ne? Und so. Was ist denn dann so unbezahlbar daran an meiner Schuld? Heute kriegt man für einen Mord ja auch maximal 25 Jahre nur bei uns. Ist ja auch schon eine Rechengröße, ne? Ich würde mein Leben jetzt auch nicht mehr hergeben, denke ich, vielleicht. Keine Ahnung. Aber mir ist das ganz deutlich geworden an ganz vielen Dingen. Ich kann das nicht bezahlen. Das ist eine ausweglose Lage. Was man noch kann, man kann Gottes Existenz leugnen. Dann ist man das Problem auch los. Aber Gottes Lösung ist, dass sein Sohn, ein sündloses Opfer, als Vertreter der Menschheit, Stellvertreter der Menschheit, also der Menschensohn, die Strafe für uns bezahlt hat, indem er die Verurteilung Gottes wegen unserer Sünde trug und am Kreuz starb. Die Strafe lag auf ihm, so sagt das Jesaja. Und ich möchte es nochmal sagen, das nehmen wir gerne für uns in Anspruch. Oh, danke, Herr, was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Und wenn Gottes Wort uns im Neuen Testament etwas sagt über den Umgang mit Schuld im Miteinander, spricht es von dieser Dimension. Dass ich mich unter die Schuld des anderen stelle. Sie unter Umständen sogar bezahle. Vielleicht ganz praktisch. Vielleicht dadurch bezahle, dass ich für ihn da bin, auch wenn er ganz, ganz quer ist im Moment und ihn nicht so behandelt, wie er es verdient hätte. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt auch, dass wir nicht jeden Tag unseres Lebens vor Gottes Gericht zitiert werden, aber am Ende der Tage. Und das Wunderbare ist, dass wir jetzt schon wissen können, wie das Urteil Gottes ausfällt. Gott sagt uns jetzt schon, dass die, die Jesus Christus vertrauen und sich mit ihrer ganzen Existenz ihm anvertraut haben, für die reicht das Sterben Jesu am Kreuz aus, alle Schuld ihres Lebens zu tilgen, zu bezahlen und gerecht zu werden. Und ich möchte euch einfach einladen, da mal drüber nachzudenken und da unter diesem Aspekt mal Gottes Wort auch zu lesen und hinzuhören, wie das aussieht für uns, der Umgang mit der Schuld des anderen. Das ist mehr als das, was wir bisher gelebt haben und was wir bisher gedacht haben. Amen.